Für uns als Gemeinde ist so ein Tauffest immer ein Fest. Und das dauert dann auch ein bisschen länger. Ja, und ich will deshalb nochmal sagen, die Kinder, die noch im Vorschulalter sind, die können hoch zur Kinderbetreuung gehen. Ja, die findet jetzt also statt. Ihr könnt auch gerne hierbleiben und die Predigt mit anhören. Ja, dann haben eure Eltern auch was zu tun. Ja. Für uns ist das ein Fest. Ihr 11, das ist meine Begrüßungsrede an euch. Ihr seid auch Mitglied unserer Gemeinde geworden, worüber wir uns total freuen. Ja, einige Gedanken möchte ich euch mitgeben, die mit der Taufe jetzt auch wirksam sind für uns. Mein Präsenter arbeitet nicht, vielleicht könnt ihr da noch irgendwas machen da oben. Simsalabim, jetzt klappt's. Also, lasst mich euch ein Gebäude zeigen. Der Hamburger kommt nach vorne, super. Achso, ich dachte, du stehst auf aus purem Respekt. Ja, also er ist Hamburger. Ja, so, das ist die Elfi, die Elbphilharmonie. Die Geschichte der Elfi ist eine etwas eigentümliche. Als das Ding gebaut wurde, hat sich die Bauzeit etwa verdreifacht. Das ist noch gar nichts gemessen an den Kosten. Ja, die haben sich mehr als verelffacht. Und irgendwann war der Stadtrat mal wieder angefressen und es musste irgendjemand, ein Bauverantwortlicher, antreten und sich mal wieder zum 27. Mal rechtfertigen. Ich weiß nicht, ob oft rechtfertigen. Ja, wieso das Ding so lange dauert und so teuer ist. Und dann hat der Mann einen ganz bezeichnenden Satz gesagt. Er sagte, was denn? Leute, wir bauen nicht eine Konzerthalle, wir bauen ein Wahrzeichen. Und alle Welt wird Hamburg mit diesem Gebäude in Verbindung bringen. Wir bauen ein Wahrzeichen. Doch, kein schlechter Gedanke. Das kommt mir bekannt vor. Ja, denn wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann spricht die Bibel auch von einem Wahrzeichen. Und das Wahrzeichen ist die Gemeinschaft der Glaubenden. Und ich will sagen, herzlich willkommen in der Gemeinschaft der Glaubenden und in dem Wahrzeichen Gottes. Wir finden in den Pastoralbriefen, in den ersten zwei Timotheusbriefen, das sind so Briefe, die über die Gemeinde sprechen. Paulus erklärt das einem jungen Mitarbeiter, wie er in der Gemeinde arbeiten soll. Und da finden wir zweimal den Vergleich, dass die Gemeinde mit einem Bau zu vergleichen ist. Die Gemeinde ist das Wahrzeichen Gottes. Wer die Gemeinschaft der Glaubenden erlebt, der soll etwas von dem mitbekommen oder darf etwas von dem mitbekommen, wie Gott ist. Das Privileg der Gemeinschaft der Glaubenden. So habe ich meine Predigt ganz schlicht überschrieben. Ich möchte einige Verse für uns zugrunde legen. Zunächst einmal 1. Timotheus 3, die Verse 14 und 15. Paulus schreibt dort, dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes? Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Also hier der Vergleich mit einem Bau. Und im 2. Timotheusbrief finden wir den gleichen Vergleich noch einmal. Dort steht in Vers 2, Kapitel 2, Vers 19, doch der feste Grund steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von Ungerechtigkeit. Beide Male wird die Gemeinschaft der Glaubenden mit einem Bau verglichen und daraus erwächst auch einiges für euch, die ihr jetzt neu dazugestoßen seid. Und ich möchte einige Gedanken euch mitgeben in der Hoffnung, dass ihr euch genauso über die Gemeinschaft der Glaubenden freut, wie wir das eben auch tun. Ihr gehört jetzt dazu, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf das Miteinander mit euch. Mir fällt auf, die Gemeinschaft der Glaubenden ist eine Manifestation des Wirkens Gottes. Das ist heute schon durchgeklungen. Nicht wir machen Gemeinde. Hier in Detmold Nord ist das Besondere nicht das Gebäude, das wir haben, sondern die Menschen, die Jesus gerufen hat, die hier zusammenkommen. Daran dürfen wir erkennen, wie Gott ist. Also die Gemeinde ist ein örtliches Zeugnis des Wirkens Gottes. Menschen, die Gott zusammengerufen hat, werden hier als Haus Gottes bezeichnet. Dem Wesen und vom Aufbau her ist die Gemeinschaft der Kinder Gottes ein göttliches Zeugnis. Gott möchte sagen, so wie ihr erkennen könnt, dass die Christen miteinander umgehen, wenn sie zusammen sind, wie sie Gottesdienst feiern, wie sie mit Stärken und Schwächen der anderen umgehen. Daran dürft ihr erkennen, wie ich bin. Und deshalb freuen wir uns, dass ihr dabei seid. Nämlich auch wie Ältere, so wie Gunnar, der schon 50 ist, ja, und ihr, die ihr noch etwas jünger seid, wie die zusammen in einer Gemeinde sind. Daran dürfen wir erkennen, wie Gott ist. Also wir haben hier als Gemeinde diesen Auftrag, auch zu zeigen, wie Gott sich darstellt. Dem Wesen nach göttlich. Und das finde ich sehr spannend. Ja. Die Gemeinden sind ja sehr unterschiedlich. Wir haben vor ein paar Jahren Häuslein gebaut und saßen da oft mit dem Architekt zusammen und haben versucht, die Hütte irgendwie zu konzipieren. Ja, dass sie bezahlbar ist, dass er glücklich ist und wir glücklich sind. Ja, und über den vielen Gesprächen merkten wir dann so, na, der hat einen bestimmten Stil und der setzt sich durch bei der Hütte. Ja. Und es wurde dann Spaß für mich, durch Detmold zu fahren und die Häuser anzuschauen, weil ich gemerkt habe, oh, das Haus hat der wahrscheinlich auch gebaut. Und das auch. Und das auch. Ja, und bei einigen Häusern bin ich mir noch nicht ganz sicher, bei einigen weiß ich es ganz genau. Man erkennt am Haus den Stil des Architekten, dessen, der es konzipiert hat. Und das ist so bezeichnend. So ist Gemeinde. Man soll erkennen, wie Gott ist an der Gemeinde, an dem Miteinander der Christen. Und ihr dürft daran teilhaben, Menschen zu zeigen, wie Gott ist, indem ihr in der Gemeinde seid und ganz normal mitlebt. Und Gemeinden sind unterschiedlich. Ja. Sie haben unterschiedliche Frömmigkeitsstile. Wir sind die Gemeinde Detmold Nord, wir sind, wie wir sind. Aber in dieser Unterschiedlichkeit wollen wir erkennbar werden lassen, wie Gott ist. Das fällt auf. Dann spricht Paulus davon, sie ist ein Pfeiler oder eine Säule der Wahrheit. Das klingt für uns etwas kryptisch, man muss das erklären. Der Empfänger des Briefes war in Ephesus und das Wahrzeichen von Ephesus war nicht die Elfi, ja, sondern dieser Tempel. Der Tempel der Diana und oben war ein Symbol eingelassen und er wurde von 127 Säulen getragen. Die waren aus Marmor, einige zum Teil vergoldet. Jeder König riss sich drum, eine Säule bezahlen zu dürfen. Und dieses Bild greift Paulus auf. Leute, so wie die Diana, der Tempel der Diana, gehalten wird von vielen Säulen und die vielen Säulen dazu beitragen, dass man erkennt, was der Diana-Kult so ausdrückt. Genauso ist das in der Gemeinde. Sie ist eine Säule der Wahrheit. Das heißt, die Gemeinde darf dazu beitragen, die Wahrheit Gottes hochzuhalten. Das ist unser Auftrag. Wir dürfen dazu beitragen, die Wahrheit Gottes hochzuhalten und erkennbar werden zu lassen in dieser Welt. So sind wir glaubende Säulen in dem Haus und dem Bau Gottes. Um das Bild weiter zu strapazieren, wir haben 11 Säulen dazu bekommen, die die Wahrheit Gottes mit hochhalten. Das seid ihr. Und ich lade euch ein und bitte euch sehr, Leute, tragt mit. Seid Säulen, die die Gemeinschaft der Glaubenden mittragen, mitgestalten. Ist schon klar, wenn eine Säule sich verabschiedet und sagt, ich habe keine Lust mehr, dann müssen die anderen mehr tragen. Gott lädt euch ein, dass ihr daran teilhaben dürft, die Wahrheit des Evangeliums hochzuhalten. Das nächste Bild geht in die gleiche Richtung, das Fundament, indem er sagt, die Gemeinde ist eine Grundfeste der Wahrheit. Hier spielt er auf das Fundament an. Und auch das ist ein tolles Bild. Ja, es gibt Säulen, die sieht man, die sind toll. Aber kein Gebäude ist besser als das Fundament, auf dem es steht. Das Fundament sieht man oft nicht. Das heißt, die Gemeinde hat den Auftrag, auch Dinge zu tun, die man in der Welt nicht sieht. Und wir haben hier Geschwister in der Gemeinde, die Woche für Woche ihren Job machen und ihren Dienst tun und keiner kriegt es mit. Ja. Ist toll, wenn man singen kann, die sieht man wenigstens. Oder Schlagzeug spielen kann oder sowas. Ja. Aber Gemeinde manifestiert Gottes Wirken. Sie besteht aus Säulen, die die Wahrheit hochhalten, aus dem Grund, der fest ist. Und der Zweck wird damit vorgegeben, der feste Grund. Dann finden wir in der zweiten Stelle, im zweiten Timotheusbrief, die Gemeinde hat das Siegel. Das ist ein Wort, irgendwie, das verstehen wir in unserer Zeit kaum noch. Auch das hat eine Bewandtnis. Damals an öffentlichen Gebäuden war der Architekt oder die Person, die das Haus gebaut hat, verpflichtet, ein Schild anzubringen, wer das Haus gebaut hat, damit man weiß, wer ist verantwortlich hierfür. Und nicht nur, wer es gebaut hat, es muss dann noch eine zweite Information draufstehen, wofür ist das Haus gebaut worden. Also, wenn eine Schule gebaut wurde, durfte man nicht einfach ein Schwimmbad draus machen. Hier in Deutschland kennen wir das besonders, jedes Haus hat einen Zweck. Ja, und wenn man das ändern will, dann muss man die Nutzungsänderung beantragen. Also ich kann aus meinem Haus nicht einfach ein Bergwerk machen. Es ist vorgegeben, so, dafür ist die Hütte da und nur so darf sie verwendet werden. Und Gott macht hier deutlich, das Schild, das auf Gemeinde draufsteht, da steht mein Name drauf. Es ist mein Haus, das ich gebaut habe. Und der Zweck ist, sie sollen meine Wahrheit erkennen lassen. Und dazu seid ihr eingeladen, mitzuwirken. Und ich freue mich drauf, wie ihr euch hier einbringen werdet. Einen zweiten Gedanken möchte ich ableiten. Die Gemeinschaft der Glaubenden ist eine Heimat für Glaubende. Ist es uns aufgefallen? Hier ist vom Haus Gottes die Rede. Das Haus, von dem hier die Rede ist, meint jetzt nicht nur die vier Wände und das Dach, sondern das Wort, das Paulus gebraucht, meint alle, die dort mitlebten. Und wir müssen uns so ein Großkollektiv vorstellen. Da leben Opa und Oma, Papa, Mama, ja, die ganzen Kinder, noch ein paar Knechte, ein paar Angestellte, Hund, Katze, Meerschweinchen. Alle leben dort mit. Ja. Und alle kommen in diesem einen Haus zusammen. Das zeichnet Gemeinde aus. Und das ist das Tolle an Gemeinde. Alle sollen Heimat finden. Und jetzt ist der Gedanke nicht der, na dann lehnen wir uns doch mal zurück und hoffen, dass die Gemeindeleitung und die Sänger und wer hier sonst doch sich so einbringt, ordentlich Sorge tragen, damit ich mich auch wohlfühle in der Gemeinde. Nein, der Auftrag ist, Leute, wir sind alle herausgefordert, Sorge drum zu tragen, dass wir uns richtig benehmen im Haus Gottes. Fällt uns das auf in dieser Aussage, dass der andere Heimat finden kann? Dass dieser Zweck gerechtfertigt wird, dass die Menschheit erkennen kann, wer Gott ist. Hier hat jeder von uns den Auftrag bekommen, dass du weißt, wie man sich benehmen soll im Haus Gottes. So wird es uns hier vor Augen gestellt. Aber deutlich wird, eine ganz bunte Schar kommt hier zusammen. Und wenn wir uns als Gemeinde mal betrachten, ich freue mich sehr, dass die komplette Bandbreite vertreten ist. Da sind Leute, die sind 70, 80 Jahre alt, Schätze unserer Gemeinde. Da sind Leute, die sind 50 Jahre alt, wie Gunnar. Ja. Es gibt ein paar Leute, die stehen so mitten im Leben, klassische Familienbaustelle. Und wir haben ein paar Jüngere dazu bekommen durch euch. Und wir alle wollen das miteinander so gestalten, dass der andere ein geistliches Zuhause finden kann. Eine ganz bunte Schar kommt hier zusammen. Und der andere soll eine Heimat finden. Ich fand dieses Bild hier so passend. Und ich wünsche mir sehr, ihr Lieben, dass ihr euren Platz in dieser Gemeinschaft der Heiligen findet und hier das Zuhause mitgestaltet und mittragt. Und für uns gilt hier natürlich, lasst uns Acht haben auf unser Zuhause. Ich lade euch ein, bringt euch ein, arbeitet mit, gestaltet mit. Lasst uns bedenken, welche Folgen mein Tun für den anderen in der Gemeinschaft haben. Es ist nicht beliebig, wie wir uns benehmen in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Es ist das Haus Gottes. Wir sind Gäste, wir sind Eingeladene, da komme ich gleich noch drauf. Wenn du bei mir zu Hause zu Gast wärst und du kämst rein und würdest das Essen vom Tisch schmeißen, ja, du würdest deinen Hund mitbringen und ihn vielleicht durch meine Hütte laufen lassen, würdest Tische und Stühle umschmeißen, irgendwann würde ich mich melden und würde sagen, also so läuft das bei mir zu Hause nicht. Ja. Du bist hier Gast, benimm dich, ansonsten hätte ich in der Gartenhütte noch Platz für dich. Ja. Und das ist das Bild, das Gott uns zuspielt. Leute, ihr seid bei mir zu Hause. Ich lade euch ein, gestaltet das Zuhause mit, dass der andere auch Heimat finden kann. Ja, und es ist der rote Faden hier schon angeklungen, dass einige diesen roten Faden durch die Bibel zeichnen. In 1. Mose 3, ganz am Anfang der Bibel, erkennen wir, dass der Mensch in Sünde fällt und er wird heimatlos, getrennt von Gott. Und Gott erzählt die lange Geschichte, bis wir in Offenbarung 21, die Verse 4 bis 6 ankommen. Dort steht, Gottes Hütte bei den Menschen. Er will bei den Menschen wohnen. zu Hause sein. Und Gemeinde ist damit ein Vorschatten dessen, was Gott vorhat. Er sagt, in meinem Haus seid ihr eingeladen zu sein. Gestaltet es somit, dass ihr geistlich ankommen und geistlich Heimat finden könnt und mögt. Das fällt auf. Das habe ich schon gesagt, wird durch das Verhalten der Glaubenden gewürdigt. Das hier ist kein gewöhnlicher Ort. Wir sind eingeladen, in Gottes Haus zu sein. Und deshalb sollte unser Miteinander auch immer von einem gewissen Respekt getragen sein, wenn wir in die Gemeinde kommen, wenn wir Geschwistern begegnen, wenn wir uns einbringen dürfen. Und auch wenn wir über andere Geschwister in anderen Gemeinden reden, auch dann sollte ein gewisser Respekt vorhanden sein, weil das eben auch Geschwister sind, die Teil des Hauses Gottes an einem anderen Ort oder eben in einem anderen Gebäude sind. Aber es ist ein Privileg, dass die Gemeinschaft der Glaubenden eine Heimat für Glaubende ist. Einen dritten Gedanken möchte ich noch ableiten. Die Gemeinschaft der Glaubenden besteht aus Menschen, die sich zu Jesus berufen wissen. In unserem Text wird es ausgedrückt, die Gemeinde besteht aus Berufenen. Das Wort, das im Deutschen für Gemeinde übersetzt wird, ist ein bisschen unscharf. Gemeinde meint einfach die Eingeladenen, die, die Gott eingeladen hat. Ja. Gestern durfte ich auf einer Geburtstagsfeier sein, fühle mich jetzt immer noch satt, weil es viel und gutes Essen gab. Da hätte nicht jeder von euch kommen dürfen. Nee. Nur die Eingeladenen. Das ist das Bild, das für Gemeinde gebraucht wird. Gott lädt dich ein, in seine Gegenwart zu kommen. Damit wird es in unserem Text pointiert und auch hiermit. Der Herr kennt, die sein sind. Ja. Es ist ein Privileg, wenn Gott es schenkt, dass du glauben darfst und dass du dich aufmachst, Teil der Gemeinschaft der Glaubenden zu werden. Und das vergesst bitte nicht. Es ist ein Privileg, dass wir dabei sein dürfen, denn Gott hat uns eingeladen. Ja, und dann haben wir diesen besonderen Text. Besteht aus Bekennenden. Also nicht nur, dass wir berufen sind, sondern es sind Menschen, die sich eben auch zu Gott bekennen. Die gehören zur Gemeinde. Der Text klingt fast ein bisschen kryptisch, wenn wir den unteren jetzt mal lesen aus 2. Timotheus 2, Vers 19. Dort steht, und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von Ungerechtigkeit. Wieso spricht Paulus so etwas Merkwürdiges? Nun, es ist ganz einfach. Paulus greift zurück auf eine Geschichte des Alten Testaments. In 4. Mose 16 finden wir die. Und er zitiert aus einer Geschichte. Und zwar das 4. Mosebuch spricht davon, das Volk Israel ist in der Wüste. Gott hat den Leiter Mose eingesetzt, das Volk zu führen. Und er macht es mal besser und mal schlechter, aber Gott gebraucht ihn. Und das Volk ist unterwegs ins verheißene Land. Und da ist eine Sippe, eine Großsippe aus ganz begabten Menschen, die kommen irgendwann zu dem Schluss und sagen, Mose macht das Ding schlecht. Wir können das besser. Professioneller als Mose das tut. Und wahrscheinlich spricht Gott auch durch uns. Und sie beginnen so einen Aufruhr zu proben, indem sie sagen, nein, jetzt leitet Gott durch uns das Volk. Die Familie hieß Korach. Ja, man kennt das unter Rotte Korach oder Rotte Korach. Und dann finden wir diese zwei Sätze in der Geschichte. Dass Gott sagt, okay. Trommel das ganze Volk zusammen, Mose, trommel sie zusammen. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, das ganze Volk Israel steht da. Haben wir nicht viel zu tun, sind in der Wüste, ist langweilig. Ja, ich habe gerade gesehen, ja, Silas kommt aus der Wüste, der weiß, wie es geht, ne? Arizona. Ja. Also sie stehen in der Wüste, die gesamte Mannschaft. Und dann teilt Gott seinem Volk mit, okidoki Leute. Die Großfamilie Korah, die möchte sich, möge sich bitte an eine Stelle der Wüste stellen und Mose an die andere. Und jetzt muss das ganze Volk sich positionieren. Zu wem gehöre ich? Und jeder Einzelne muss die Entscheidung treffen, ich vertraue mich dem Leiter Mose an, den Gott eingesetzt hat, oder dieser tollen Großfamilie, die so gut rumposaunen und sich zu verkaufen weiß. Merken wir, jetzt geschieht was Merkwürdiges. jeder muss losgehen und sich irgendwo hinstellen. Und durch sein Hinstellen drückt er aus, wem vertraue ich? Und die, die sich bei der Großsippe Korach hinstellen, über die spricht Gott ein radikales Gericht und reißt sie aus der Welt. Das ist der Text, von dem Mose spricht. Der Herr kennt die Seinen. Er weiß, wen er eingeladen hat. Es gibt ein Dabeisein und ein Nicht-Dabeisein. Und das zweite Zitat kommt aus der gleichen Geschichte. Es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Ja. Also Menschen, die in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, im Haus Gottes mitleben, sind Menschen, die der Ungerechtigkeit entsagt haben. Und ihr Lieben, weshalb ich das so bedeutsam finde, ist, jedes Mal, wenn ich zur Gemeinde komme, dann tue ich genau das, wie es in 4. Mose 16 steht. Ich bekenne etwas. Ich bekenne, ich gehöre dazu, zu der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Jeder Gottesdienstbesuch ist eine Demonstration. Und ihr habt heute auch ein Bekenntnis ausgesprochen. Klar, ihr habt das hier hinter Mikrofon getan. Aber auch mit eurer Taufe. Ja, einer von euch hat es gesagt, vor der sichtbaren und nicht sichtbaren Welt. Ich will allen sagen und will es bekennen und will es durch die Taufe ausdrücken. Ich gehöre jetzt zu Jesus. Ich gehöre jetzt zu Jesus. Das ist, was die Gemeinschaft der Kinder Gottes ausmacht. Wir denken manchmal, das ist irgendwie ein gemeinsames Vereinsrecht oder ein Gottesdienststil oder ein bestimmter Gesangsstil, das greift alles viel zu kurz. Das Besondere an der Gemeinschaft der Kinder Gottes ist, hier stehen Menschen auf, die der Herr gerufen hat und die bereit sind, das zu bekennen. Und genau das habt ihr heute gemacht durch eure Taufe. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf euch. Aber ihr Lieben, ich lade euch ein, lasst dieses Bekenntnis nicht abreißen, so wie in 4. Mose 16 die Leute sich hinstellen mussten und dadurch ausdrücken mussten, ich gehöre dazu. So wird jeder Gottesdienstbesuch, jede Mitarbeit, jedes Mal, wenn ihr eure Jugendgruppe besucht, ist es auch ein Signal, ich bekenne mich zu dem Haus Gottes, zu der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Ich bekenne mich dazu, dass Jesus mich gerufen hat. Das begreife ich als ein Privileg. Und ihr Lieben, deshalb freue ich mich über den Weg, den ihr geht und gegangen seid. Und ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam als Geschwister in ganz unterschiedlichen Lebensphasen uns in Jesus Christus geeint wissen und dieses Bekenntnis aussprechen dürfen. Wir dürfen teilhaben. Was für ein Privileg. Ein Wort an die Gäste. Euch kenne ich ja nicht oder die meisten von euch nicht. Ich hoffe, du weißt, ob du dazugehörst zur Gemeinschaft der Kinder Gottes oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, du verschenkst ein großes Ding. Du lässt es zu, dass du nicht teilhast an dem Wahrzeichen Gottes. Er lädt dich ein, mit ihm zu starten. Erich hat die Eintrittskarten schon gezeigt. Es ist ein Bekenntnis. Ich begreife, dass Gott mich meint. Ich begreife, dass er mir die Schuld vergeben möchte. Ich nehme das im Glauben an, die Einladung Gottes. Sie bedarf der Positionierung und sie bedarf des Glaubens. Und wie das geht, das haben wir 11-mal gehört. Wer das fix machen möchte heute für sich, nach dem Gottesdienst auf mich oder auf Erich zukommen, die Gunnar lassen wir in Ruhe, der hat zu feiern. Ja. Und macht das fest. Geh nicht nach Hause, ohne die Gewissheit, ich darf teilhaben an dem Wirken Gottes, an seinem Wahrzeichen und an der Gemeinschaft der Glaubenden. Amen.